Radio Soul, Talk of Town. Menschen mit Botschaft.
Ja, hier ist Gerd Pellegrini am Mikrofon. Schön, dass ich Sie wieder heute jetzt hier um diese Uhrzeit begrüßen darf, hier in meinem Sendestudio. Ja, Radio Soul steht ja für sozial, ökologisch und lokal werteorientiert berichten und informieren. Und deswegen freut es mich ganz besonders, dass ich auch heute wieder unsere Serie Autarkie and Me hier ankündigen darf mit Roberto Reuter. Er ist über Zoom dazu geschaltet. Hallo Roberto, schön, dass du da bist.
Hallo Gerhard, schön dabei zu sein. Jetzt haben wir es geschafft. Ja. Alles ist in Ordnung.
Wunderbar. Heute geht es um Energie. Roberto Reuter ist der Gründer der Gesellschaft für Autarkie und abgekürzte Wort heißt ja GAIA, also Gaia. Und das hat auch eine andere Bedeutung noch. Erzähl uns einmal kurz die ursprüngliche Bedeutung der Abkürzung Gaia.
Ja, also grundsätzlich haben wir den Begriff abgeleitet aus der Gesellschaft für Autarkie, technische Innovation und Altruismus. Mhm. Und mein lieber Stellvertreter, der Markus Leotto aus Kärnten, hat sich da sehr bemüht, einen Namen zu finden, der sowohl im Deutschen als auch im Englischen gut zu sprechen ist und auch noch einen richtigen Sinn ergibt, weil der ein oder andere vielleicht weiß, dass Gaia als altgriechisches Wort für Erde, für die Mutter Erde auch angeboten wurde. Und wir sind insofern ja geerdet, tun was für unseren Planeten, tun was für uns Menschen. Und deswegen passt der Name wunderbar zu dem, was wir als unsere Mission oder Vision verstehen. Und wir sind stolz, den zu tragen, und mit all den Projekten, die wir nach draußen tragen, hat auch immer ein Bezug zur Unabhängigkeit für uns Menschen auf der Erde zum Tun.
Genau. Und heute haben wir deine, man könnte sagen, Kernkompetenz auf Sendung, nämlich das Thema Energie.
Ja.
Warum ist das eigentlich, damit hat eigentlich alles begonnen, wie du diese Gesellschaft gegründet hast.
Das ist richtig. Das stimmt, ja. Wir haben, als wir die Gesellschaft für Autarkie gegründet haben, das ja aus dem Aspekt heraus getan, dass im normalen unternehmerischen Umfeld Innovation, gerade im disruptiven Bereich, nur schwierig möglich ist. Projektarbeit ist nicht gut möglich, weil viele ihren Kopf natürlich bei der Wertschöpfung haben, viele fokussiert auf dem arbeiten, für das sie auch bezahlt werden, völlig richtig. Und da nebenher nur ganz wenige freie Zeitscheiben da sind und auch immer nur dezentral an der einen oder anderen Stelle sich kleine Feuerchen bilden, aber so ein Flächenbrand, der eine neue Technologie nach draußen trägt, der hat sich damals nirgendwo abgezeichnet. Und das war eine der Gründungsmotivationen für die Gesellschaft für Autarkie. Wir wollten das auf ganz viele Schultern routen. Das ist heute noch so, philanthropisch mit vielen kleinen Beiträgen, die das Arbeiten in Projektgruppen und an Kooperationen ermöglicht, so auch unsere Kooperation, für die ich sehr dankbar bin. Und wir blicken in eine Zukunft, wo wir mehr als je diese Kooperation brauchen und das Miteinander im Projektgeschehen auch leben sollten.
Also ihr habt ganz früh begonnen, damit alternative Energiequellen zu suchen und zu finden. Ihr seid hier auch eine Kompetenzstelle dafür. Und wir wollen heute einige dieser Energiequellen, die man einsetzen könnte, alternativ zu den herkömmlichen, mit dir vorstellen. Aber auch würde ich gerne am Anfang so das derzeitige System von dir skizziert bekommen wollen. Also derzeit sind wir an einem zentral gesteuerten Versorgungsnetz, Stromnetz und so weiter. Das ist reguliert. Kannst du uns da sozusagen auch die Eigenschaften und vielleicht sogar Gefahren aufzeigen? Was sind die Vor- und Nachteile von so einem zentral gesteuerten Netz? Warum macht es Sinn, auch alternativ zu denken?
Naja, in erster Linie, wenn wir uns ein bisschen weiter zurückerinnern, wissen wir ja, dass die Erfindung von Wechselstrom in ein zentrales Netz eigentlich eine gute Idee war, als es distributiert worden ist, um quasi auch dem Verbraucher eine monetäre Belastung für die Nutzung aufzuerlegen. Natürlich braucht Energienutzung eine Abgeltung in Form von Geld, völlig klar. Nur wenn wir uns das heutige Netz anschauen, was für relativ einfache Bedürfnisse errichtet worden ist und sehr kostenintensiv zum Ausbauen ist, da reden wir von mehreren Milliarden, die über die nächsten Jahre zu investieren sind, und der gesamtheitlichen Zusammenschaltung des europäischen Netzes und auch anderer Netze uns in Abhängigkeiten begeben haben, die gerade mit erneuerbaren Energien nicht kleiner, sondern eher größer werden, dann ist das schon ein Stück weit bedenklich und es lohnt sich darüber nachzudenken, wie könnte man denn den Bezug von uns Endverbrauchern im Kleinen reduzieren, beziehungsweise wie könnten wir damit sogar dem Netz einen Gefallen tun, es zu stabilisieren. Weil Gerhard, ich sagte schon, du hast das Wort Gefahr in den Mund genommen. Ich würde das jetzt nicht als Gefahr, sondern als Aufwand sehen. Es ist ja so, dass jedwede Form erneuerbarer Energie, die heute angeboten wird, abhängig ist von äußeren Faktoren, von Wind, von Sonne oder von anderen Dingen, also nicht grundlastfähig ist. Ja, es gibt bis zum heutigen Tag noch keine wirklich echte grundlastfähige erneuerbare Energie. Die Grundlast wird immer mit fossilen Brennstoffen hergebracht. Ob das jetzt ein Gaskraftwerk oder ein Kohlekraftwerk ist, die kann man kontrolliert ab- und zuschalten. Und das Netz an sich ist ja im Prinzip ganz, ganz schwierig zu regulieren. Man stelle sich das vor wie ein Glas Wasser, was immer am Rand voll sein muss. Und egal, welche Energiemenge man rausgibt oder reinnimmt, es muss immer genau randvoll sein, damit auch die Netzfrequenz stimmt und alle anderen damit in Verbindung stehenden Verbraucher gut funktionieren. Also das ist schon eine sehr diffizile Steuerungs- und Regulierungsgeschichte. Und gerade dieser regulatorische Aufwand hat in den letzten Jahren stark zugenommen mit dem Ausbau der jetzigen Erneuerbaren, was ein guter erster Schritt war. Aber ich denke, wir müssen hin zu erneuerbaren und lastfähigen Energieformen. Und das ist Teil unserer Projektarbeit.
Wunderschön. In unserer Talk and Music Show gibt es natürlich auch jetzt Musik. Du hast dir alle vier Songs ausgesucht. Wir fangen an mit Sydney Youngblood. Warum hast du den gewählt?
Ah, den habe ich so gern gehört, als ich jünger war. Das erinnert mich so an die 80er, in denen ich ja groß geworden bin. Und das ist so ein Dahinschwelgen.
Wunderschön. Hier kommt er mit Sit and Wait hier auf Radio Soul. Bleiben Sie dran. Gleich geht's weiter mit Roberto Reuter hier auf Radio Soul.
Fingers walk the edge of time.
relativ neue Youngblood. Hier auf Radio Soul mit Sit and Wait. Ja, aber nicht nur sitzen und warten, das könnte man schon, aber man könnte auch hier zu Geier kommen und gemeinsam was bewegen. Und das machen auch ganz viele. Die Gesellschaft für Autarkie, Geier, die hat mit uns eine Kooperation auf Radio Soul und diese Kooperation heißt Autarkie and Me, eine Serie, wo wir gemeinsam Wege zur Selbstversorgung und Unabhängigkeit in verschiedenen Lebensbereichen bringen und heute eben der Bereich Energie speziell. Und wir haben von dir gehört, dass das Energieversorgungsnetz, an dem wir angeschlossen sind, ist eigentlich ziemlich fragil. Es braucht Regulierungen von der Energiemenge her und es ist gar nicht so einfach, eine Grundlastfähigkeit aufzustellen. Und der neue Weg oder der Weg, der irgendwie auch in verschiedenen Lebensbereichen gerade für mich sich abzeichnet, ist von einer Zentralisierung zu einer Dezentralisierung, auch im Energiebereich offensichtlich. Und was man da machen kann, das berichtest du uns heute. Vielleicht kannst du auch noch den Begriff grundlastfähig erklären noch einmal. Das wäre vielleicht ganz spannend. Warum ist es wichtig, eine Energieform zu haben, die erstens einmal erneuerbar ist, aber auch grundlastfähig?
Na gut, also erneuerbar, ich denke, das ist am leichtesten erklärt, heißt ja, dass es eine sich nicht verbrauchende Ressource gibt oder eine Ressource, die ständig wiederkommt, die ja nicht fossilen Ursprungs ist, also jetzt nicht durch das Verbrennen von Rohstoffen erzeugt wird, sondern durch eine Ressource, die in der Umwelt verfügbar ist. Das Sonnenlicht beispielsweise oder der Wind beispielsweise oder die Kraft der Meere, Gezeitenkraftwerke gibt es ja auch an vielen asiatischen Inseln und darüber hinaus sicherlich auch noch andere biothermisch erzeugte Wärme ist ja auch eine grundlastfähige Form. Und wenn wir das Wort Grundlast mal beschreiben wollen für all jene, die es nicht verstehen oder um es etwas leichter fassbar zu machen, dann ist es ja, dass ich eine garantierte Menge von Energie über einen bestimmten Zeitraum bereitstellen kann. Und das ist eben der, wenn wir jetzt einfach mal ein Windrad hernehmen, ja? Ein Windrad dreht sich, wenn der Wind eine Böe kommt, fängt er sich an zu drehen und wenn er eine konstante Geschwindigkeit hält, dann erzeugt der Generator im Windrad eine konstante Energiemenge für die Zeit, in der Wind weht. Wir können nicht vorhersehen, ob das in einer Viertelstunde aufhört oder zwei Stunden geht. Wir wissen auch nicht genau, wie viel Energie verbraucht denn jetzt aus dem Netz jetzt entnommen und verbraucht, wie viel müssen wir nachschieben, sondern es gibt quasi einen unkontrollierten Eingang, einen sehr unkontrollierten Ausgang und zwischendrin ist das Netz, was eigentlich ziemlich stabil sein soll, was die Frequenz halten soll und was uns allen zu jeder möglichen Tages- und Nachtzeit mit einer ausreichenden Menge von Energie versorgen soll. Eigentlich ein ziemlicher Luxus und genau genommen einer, der in anderen Regionen der Welt überhaupt nicht selbstverständlich ist. Um mal ein Beispiel zu nennen, es gibt in Südafrika oder überhaupt im afrikanischen Zipfel gibt es sogenannte kontrollierte Stromabschaltungen, weil die Energiemenge einfach nicht hergebracht wird, die man braucht, um 24/7 einen Strombezug zu ermöglichen. Es gibt Länder, die haben zwischen 17 und 22 Stunden am Tag keinen Strom und andere, die kontrolliert oder auch unkontrolliert einzelne Areale abschalten müssen, weil einfach die Grundlast für die Entnahme von Energie nicht da ist. Mhm. Diese Situation haben wir in Europa nicht. Da sind wir schon wesentlich stabiler, klarerweise. Aber trotzdem ist es schwierig, mit den ja nicht kontrollierbaren, erneuerbaren Energieformen die Grundlast weiter zu stärken und von den fossilen Brennstoffen weiter zurückzukommen. Weil nur die kontrollierbare Energiemengen liefern können. Ja, und das ist etwas, was wir jetzt weder in der Schule großartig lernen oder im Bildungssystem großartig mitbekommen, sondern eigentlich etwas, was wir entdecken, wenn wir über den Tellerrand hinausschauen. Haben wir in der Schule schon mal irgendwas von Magnetismus gehört, außer dass wir wissen, dass sich Nord- und Südpol beim Magneten anzieht? Haben wir von der Kraft von Magnetismus ein klares Verständnis? Können wir das vielleicht auch irgendwie berechnen? Ich zumindest in meiner Schulbildung und auch jetzt tue mich sehr schwer, da genauere Angaben dazu zu machen. Aber was ich wohl weiß, ist, dass es Generatoren gibt, deren Wellen ich nicht halten kann und die so viel Drehmoment erzeugen, dass man daran einen Generator anstecken könnte, der grundlastfähig, also kontrollierbar über einen längeren Zeitraum hinweg, eine bestimmte Menge von Energie bereitstellt. Das war eine der Dinge, die mich im 2011er und den folgenden Jahren sehr interessiert hat und auch ziemlich weit herumgebracht hat. Und heute kann ich sagen, dass ich so viele, wieder ein Fachwort, disruptive, also sehr, sehr weit vom normalen Verständnis, Energiequellen, die sehr weit weg vom normalen Verständnis sind, kennengelernt habe. Und dass ich eigentlich schon immer so ein bisschen einen Spagat habe zu dem, was normal ist und zu dem, was möglich wäre. Ja. Weiß nicht, ob das gut nachvollziehbar ist, aber wenn man sieht, dass mit was sich Menschen teilweise beschäftigen und wo sie da richtig hinein abtauchen, was da möglich ist und was im Kleinen, im Prototypenhaften funktioniert, dann ist das unser Antrieb zu versuchen, diese Dinge eben auch für die Masse verfügbar zu bekommen und ins breite Feld auszurollen.
Das heißt, du hast selbst in deinen Recherchen auch Menschen besucht und auch viele Modelle, auch Prototypen gesehen und kennengelernt, wie im Bereich Magnetmotor, weil du den Magnetismus angesprochen hast, ja, die eben auch dezentral ausreichend Stromenergie produzieren können.
Ausreichend weiß ich nicht jetzt in dem Falle, aber zumindest aus der Ressource Magnetismus Energie gewinnen können für einen längeren Zeitraum und damit eine Idee oder einen Ideenansatz liefern, wie man vielleicht auch Energie produzieren könnte. Mhm. Ob das jetzt industriell umsetzbar ist oder nicht, das unterliegt einer anderen Prüfung. Nur was auch Teil unserer Reisen und Erlebnisse war, dass der Mensch immer ein Stück weit des Menschen Wolf ist und dass Genie und Chaos auch sehr eng miteinander verheiratet sind und dass diejenigen, die halt so disruptiv denken oder so disruptive Technologien entwickeln, oftmals ein bisschen isoliert sind und sich dann halt sehr schwer tun mit Partnerschaften, Kooperationen und dem vielleicht auch noch einen so hohen finanziellen Wert vorab entgegensetzen, dass es schwierig wird, da in eine lebendige Partnerschaft hineinzukommen. Das haben wir im europäischen und außereuropäischen Raum sehr oft erlebt und eigentlich ist es immer ein bisschen eine Enttäuschung, wenn man sieht, was wäre möglich, wenn wir der Situation nicht selbst als Menschen im Weg stehen würden. Ja, so ein Ego-Thema könnte man vielleicht überspitzt sagen.
Ja, also das wäre eine der Möglichkeiten, dass jeder Haushalt einen Magnetmotor zu Hause hat. Ein sehr hoffnungsvoller Energieträger ist der Wasserstoff im Moment. Nicht? Ich glaube, das Absolut. Werden wir uns nach dem nächsten Lied genauer anschauen.
Ja, gerne.
Hier hast du Sandra ausgewählt mit Maria Magdalena. Also auch so in den, nein, das war schon die 90er, würde ich sagen.
Das war schon die 90er, genau. Richtig, aber das Lied habe ich auf den speziellen Wunsch einer jungen Dame ausgewählt.
Sehr schön. Ja, eines der erklärten Ziele der Gesellschaft für Autarkie ist, erneuerbare Energieformen zu etablieren, die auch grundlastfähig sind. Wir haben gerade über den Magnetmotor gesprochen. Wasserstoff ist gerade eine Technologie, die kommt, oder?
Das stimmt, aber lass mich noch einen Satz zu den Magnetmotoren, weil das doch ein recht strapaziertes Thema ist, verlieren. Okay. Also grundsätzlich selbst bin ich nicht der Ansicht, dass rotierende Elemente geeignet sind, um auf lange Sicht hinweg reibungslos im wahrsten Sinn des Wortes zu funktionieren. Es ist immer ein Mix aus allem. Und viele versuchen oder haben halt an dem Thema Magnetgenerator viele, viele Dinge, die teilweise falsch sind, vielleicht auch teilweise falsch in Umlauf gebracht werden oder in sozialen Medien spektakulär verbreitet werden und dann doch nicht der Wahrheit entsprechen. Wir haben viele gesehen, die funktionieren, Prototypen, die weniger gut funktionieren, und haben relativ schnell erkannt, dass immer wenn rotierende Bewegung im Spiel ist, dass alles eine Endlichkeit hat und eigentlich nicht geeignet ist, um einen kompletten Technologiewandel zu vollziehen. Da braucht's unbewegliche Teile und da braucht's andere Technologieformen. Aber es ist ein Meilenstein. Soweit kann man das schon stehen lassen. Mhm.
Ja, aber das werden wir heute auch noch erfahren. Also wir werden auch so eine Technologie heute vorstellen. Aber wir haben ja jetzt den Wasserstoff angesprochen. Was gibt es dazu zu sagen?
Also beim Wasserstoff ist es so, dass wir ja wissen, dass der in der Regel elektrolytisch erzeugt wird. Das heißt, man legt eine Plus- und eine Minusspannung an in einem Medium und dann scheidet sich der Wasserstoff und der Sauerstoff daran ab. Und das ganze Verfahren heißt Elektrolyse. Das macht man schon seit über 30 Jahren so. Das ist ein gängiges und beherrschbares Verfahren. Und dann braucht man wiederum eine Brennstoffzelle, die wiederum den Wasserstoff als Ressource betrachtet. Und die Brennstoffzelle hat halt sehr hohe Ansprüche an die Reinheit von Wasserstoff, was es wiederum schwierig macht, ihn, ich sag mal, in Richtung Endkunde oder in Richtung Endverbraucher auszurollen. Es sind eher großindustrielle Anlagen, die unter kontrollierten Rahmenbedingungen ablaufen können. Dann ist Wasserstoff schwierig zum Speichern. Kurzum, wir haben nach einer Lösung gesucht, beziehungsweise sind stolz, ein Projekt mitzubegleiten, welches Wasserstoff als dezentrale Energiequelle denkbar macht und noch dazu ohne den Einsatz von Energie, also elektrischer Energie, im Prozess gespalten oder hergestellt werden kann. Und das Ganze ist ein Prozess, der, wie gesagt, ohne den Eintrag von Energie funktioniert. Eines der Mankos, wenn man so sagen will, in der heutigen Wasserstoffproduktion. Und wir verbrauchen dabei keine Ressourcen, die vorher erzeugt werden müssen, sondern greifen in der Regel auf Wasser, auf Kohlendioxid und einen Katalysator, das ich es rausbringe, zurück und können dieses im Batchverfahren jetzt schon sehr gut darstellen und sind dabei, einen industriellen Prototyp zu errichten, damit das auch für andere größere Unternehmen interessant genug ist, um sich da vielleicht mit einzumischen, weil für uns das Thema Wasserstoff absolut beherrschbar erscheint und als grundlastfähige Energieversorgung, auch dezentrale grundlastfähige Energieversorgung, gut ist. Mhm. Das Ganze ist patentiert, Weltpatent drauf mittlerweile. Ist also nichts, was irgendwie anrüchig oder was man anzweifeln muss, sondern das haben akkreditierte Wissenschaftler durchgeforstet, über 9000 verschiedene andere Dinge, wie man Wasserstoff produzieren kann. Wir verstoßen gegen keine physikalischen oder anderen Gesetzmäßigkeiten. Ist einfach eine Art, die bisher nicht gefunden wurde. Und das ist ein hochinteressantes Projekt, was wir seit 2017 schon begleiten, durch alle Höhen und Tiefen hindurch, und hoffen, dass wir 2024 jetzt in einen Status kommen, eine Art industriellen Prototypen vorführen zu können.
Stichwort Industrie, und zwar, wenn wir jetzt von Energie oder dezentraler Energie sprechen, dann denke ich jetzt als privater Mensch einmal an meinen eigenen Haushalt, dass ich mein Heim sichern kann und meine Energieversorgung habe, ohne dass das irgendjemand abstellen kann oder dass ich vielleicht auch mehr Geld spare. Aber der private Haushalt, der macht doch nur einen ganz kleinen Prozentsatz aus vom Energieverbrauch, oder?
Das stimmt. Also wenn wir ich kenne die Zahlen von Deutschland, wenn wir den deutschen Endverbraucher mit dem Industriekunden in Relation setzen, dann sind es 17%, die am gesamten Stromverbrauch, wo Endkunden beteiligt sind, und die anderen 83% sind industrielle Verbraucher oder Großverbraucher. Insofern haben natürlich auch alle Veränderungen, die sich am privaten Sektor abspielen mögen in der Zukunft, einen jetzt vielleicht etwas einfacher einzusortierenden Impact oder Effekt auf das Netz selbst Und weil oftmals man hört, ja, wenn jetzt jeder seine Energie selber produzieren könnte, wo kämen wir denn dann hin? Wir kämen weiter auf jeden Fall und wir würden nicht das Netz nicht mehr brauchen, sondern wir würden es vielleicht etwas weniger belasten müssen. Und trotzdem gäbe es noch genügend Verbraucher. Und abgesehen davon, schauen wir uns mal an, wie lange hat denn die Einführung einer Photovoltaik gedauert. Das ist nach 20 Jahren immer noch nicht auf jedem Dach eine Zelle drauf. Und auch so eine Energietechnologiewende, die vielleicht vor uns liegt, die dauert Jahrzehnte. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass da irgendwer den Bach runterfällt.
Ich habe es auch deswegen angesprochen, weil ich mir denke, wenn die große Industrie, die da, wenn man das jetzt umrechnet, 83% der Energie verbraucht, die Industrie selbst, die müsste doch viele Möglichkeiten haben der Forschung und auch selbst Interesse haben, unabhängig zu werden. Diese Dynamik könnte man vielleicht beim nächsten Einstieg nochmal kurz ansprechen, das wäre spannend. Probieren wir es einfach und dann werden wir jetzt beim nächsten Einstieg auch die Katze aus dem Sack lassen und schauen einmal, wie diese neue Technologie oder diese besondere Technologie, die du jetzt angeteasert hast, sozusagen wirklich ausschaut und wie man da davon erfährt und wie man auch irgendwie auch sogar mitmachen kann und davon profitieren kann. Jetzt hast du Der blaue Planet ausgesucht, eine wunderschöne Nummer von Karat.
Ja, eine Kindheitserinnerung.
Ja, ich muss auch sagen, also Karat hat damals einen ganz neuen Sound in die Welt getragen und mich hat dieser Song auch schon als Jugendlicher geflasht und ich bin froh, dass wir den heute jetzt in diese Sendung bringen.
Sehr gern.
We'll be right back. Rise Your Sun, Get Your Show. Das gibt's nur auf Radio Soul. Deine eigene Radioshow. Wir präsentieren dich. Jetzt Sendetermin buchen. office@radiosoul.at. This is the greatest show.
Ja, und diese Show heute heißt Autarkie and Me mit der Gesellschaft für Autarkie, Roberto Reuter, über Zoom dazu geschaltet. Und den Song, den wir gerade für dich, Roberto, gespielt haben, Karat mit der Blaue Planet, der ist 1982 veröffentlicht worden. Man hat es auch an den Synthi-Sounds erkannt. Und okay. Sie haben schon das Umweltthema aufgegriffen damals. Darf kurz auch eine Textzeile daraus zitieren. Tanzt unsere Welt schon mit sich selbst im Fieber und liegt unser Glück nur im Spiel der Neutronen. Das war jetzt lustig.
Das stimmt.
Weil
das
es geht, ja, was haben die Neutronen mit Energie zu tun und was haben Neutronen oder Neutrinos? Jetzt machen wir da mal den Sack auf, mit der neuen Technologie zu tun, die du heute uns vorstellen möchtest.
Also, versucht habe ich es ja schon in den anderen oder in den vorigen Einstiegen ein wenig zu thematisieren, worauf es eigentlich ankommt. Es kommt darauf an, dass wir eine kontrollierbare Energieform aus erneuerbarer Quelle, aus einer nicht fossilen Ressource bringen. Und der Strom der Neutrinos, die uns halt auf die Erde, der die Erde durchdringt, kann man sagen, das sind halt ungefähr 60 Milliarden von diesen Teilchen pro Quadratzentimeter. Und das unaufhörlich 24/7. Und wenn ein paar von denen interagieren, nebst anderen unsichtbaren Strahlen, wenn wir quasi einen Wandler hätten, der imstande wäre, die 96% von Lichtwellen, die wir nicht sehen, zur Energiegewinnung anzuzapfen und eben nicht auf den 4%, die für uns sichtbar sind, nur zu nutzen, wie es zum Beispiel jetzt die Photovoltaik macht, dann hätten wir eine Chance auf eine ernsthaft grundlastfähig erneuerbare Energieform. Und das scheint gelungen. Nachdem 2015 ja der Nobelpreis vergeben worden ist, dafür, dass Neutrinos eine Masse zuerkannt oder zugesprochen werden konnte, heißt das nach Einsteins Theorie auch, dass es eine Interaktion gibt. Und die technischen Weiterentwicklungen sind in den letzten Jahren so weit vorangekommen, dass man heute eine kleine Anzahl von Watt und einen kleinen Strom oder eine kleine Spannung in einen kleinen Strom, so muss ich sagen, auf einer Fläche eines A4-Blattes abgreifen kann, der einfach nicht aufhört. Und das wiederum mit der Eigenschaft kombiniert, dass dieser Strom von unsichtbarer Strahlung die Erdoberfläche kilometertief durchdringt, der wird auch 10, 20, 50, 100 oder 200 von A4-Blättern, die übereinander gelegt sind, durchdringen. Und deswegen kann man auf einer relativ kleinen Fläche eine relativ große Energiemenge erzeugen, die wiederum dann nach draußen über einen vielleicht salopp gesagt handelsüblichen Wechselrichter in Netzstrom umgewandelt wird. Weil was anderes machen ja unsere Photovoltaikmodule auch nicht. Die produzieren aus den Photonen eine Energiemenge, die dann im Wechselrichter oder im Laderegler für die Batterien gespeichert werden und dann bedarfsgerecht abgeliefert werden. Und diese Technologie, Neutrinovoltaik, sagen wir dazu, oder der Begriff wurde dazu geprägt, hat eben das Potenzial, tatsächlich die Energiegewinnung im erneuerbaren Sektor langfristig auf den Kopf zu stellen und auch wirft viele Ideen in den Raum, wie man künftig mit Energie umgehen kann. Und das ist ein Thema, was wir jetzt seit einiger Zeit mitbegleiten. Für Österreich jetzt auch seit Juli die Möglichkeit seiner Anmeldung zu einem Feldtest ausschreiben, der dann hoffentlich so schnell wie möglich beginnen darf. Und die Aggregate kann man sich vorstellen wie vielleicht einen halbgroßen Kühlschrank, passt mühelos durch eine Türe durch, wird um die 100 Kilo Gewicht wiegen aus jetziger Sicht und die Menge von Energie, die daraus erzeugt werden kann, soll bis zu 5 Kilowatt pro Stunde betragen. Und das ist schon recht anständig, wenn nicht sogar schon etwas zu viel. Aber das hat sich halt der Hersteller, die Neutrino Energy Group, so zurechtgelegt, dass das Einstiegsmodell bei 5 kW liegen wird. Und damit werden wir über unsere Gesellschaft für Autarkie in Österreich einen Feldtest fahren mit mehreren hundert Geräten. Und wenn der gut verläuft und gut gemonitort wird natürlich, dann soll es danach auch in die Serie gehen, die wahrscheinlich in Asien produziert wird, weil Europa da ja aus verschiedensten Gründen andere Argumente hat und wir wahrscheinlich dann aus dieser Region wieder einen Technologievorreiter treffen werden und uns am Ende des Tages vielleicht fragen, ja, wer hat es entwickelt? Die Europäer, wer produziert es? Eventuell die Menschen in Asien, die halt technologisch etwas affiner sind und sich auch schneller auf ein Abenteuer einlassen, wenn ich es mal so sagen darf.
Und wenn du sagst, ihr begleitet dieses Projekt, das heißt, du kennst den Entwickler oder wie ist das? Und du hast ja jetzt eine Aktion gestartet, wo man sich anmelden kann für den Feldtest.
Das ist richtig, ja, genau. Also den Entwickler selbst, das ist ja nicht einer. Okay. Es ist eine Gruppe von Wissenschaftlern international, die über kontinentale Grenzen hinaus seit 2013 eigentlich schon intensiv daran arbeitet. Am Anfang, wie immer in diesem alternativen Feld und auch jetzt, heute noch, Verleumdungen unterliegt oder anderen Schwierigkeiten unterliegt. Natürlich, weil es auch ein Stück weit tatsächlich sehr disruptiv ist. Aber wenn man den Ansatz versteht, wir machen hier nichts oder es wird nichts gemacht, was technisch nicht erklärbar ist, was nicht mit physikalischen Gesetzmäßigkeiten nachvollziehbar ist. Und wer sich näher damit beschäftigen wollte, der ist sicher eingeladen, auf unsere Internetseite zu gehen, also die gaia-energy.org/neutrinovoltaik. Dort sind sehr viele Interviews und auch viele Erklärmodelle und Beiträge gelistet, unter anderem auch die Anmeldemöglichkeiten für den Feldtest, der im Übrigen für alle Teilnehmer gratis ist. Nicht umsonst, man lernt auf jeden Fall was dabei, nämlich den Bezug von Energie. Aber diese Inselgeräte sollen halt über einen Zeitraum von 6 bis 9 Monaten in Österreich feldgetestet werden, um daraus auch Schlüsse für die weitere spätere Serienproduktion abzuleiten. Mhm. Und da sind wir schon echt stolz dabei zu sein, ja.
Jetzt, du hast es jetzt auch noch einmal erwähnt. Es ist ein heikles Thema, aber ich möchte es jetzt aufgreifen, weil ich vorhin gesagt habe, naja, wenn die Industrie, die ja viele Möglichkeiten hat, noch immer nicht autark ist, was ist denn da los und warum werden Menschen, die so tolle Erfindungen haben, dann diffamiert? Und das ist einfach ein Wirtschaftsgedanke dahinter, dass derzeitige Profiteure, das ist meine Vermutung jetzt, ich möchte das nur mal so in den Raum stellen, einfach dann ihre eigenen Geschäftsfelder schwinden sehen und deswegen das nicht wollen, dass es neue Energieformen gibt, wo man eben nicht den Konsumenten regelmäßig abzapft, sondern wo der dann selbstständig, vielleicht sogar in Hülle und Fülle Energie erzeugen kann.
Naja, Gerhard, ich habe ein bisschen einen milderen Zugang dazu. Mhm. Zum einen ist es ja so, dass bestehende Netze nicht von heute auf morgen wegfallen. Und wir kümmern uns auch nicht um industrielle Kunden, die industrielle Strombedürfnisse haben, sondern wir gehen den Weg von unten nach oben, also vom Endkunden weg, weil von oben nach unten die Wege in der Vergangenheit immer ganz lang gedauert haben oder irgendwo versickert sind. Und da auf große Hilfe zu warten, das wollen wir nicht, sondern wir wollen eigeninitiativ sein. Mhm. Die Geschichte, die du angesprochen hast, ist ja es gibt Verträge, die langfristig gehalten werden müssen, Energieabnahmeverträge, Lieferverträge etc. Dann gibt es gewisse Orders, die wir die letzten Jahre mal gehört haben, hier Merit-Order und andere Geschichten, die europäisch verhandelt worden sind, an die man sagt, müssen wir uns unbedingt halten, ob man das jetzt versteht oder nicht, sei dahingestellt. Mhm. Aber es geht doch am letzten Ende des Tages, geht es doch darum, dass wir dem Stromnetz eine Möglichkeit anbieten, sich zu entlasten oder die Regulierung, die Menge der zu regulierenden Energiemenge, dass wir die reduzieren und dass wir die Energie dort produzieren, vor allen Dingen, wo sie gebraucht und verbraucht wird. Mhm. Wir sparen uns den ganzen Transport, die damit verbundenen Verluste, die damit verbundene Netzbelastung. Und ja, es wird trotzdem immer noch einen Strombezug vom Netz geben, der dann kleiner ist. Und vielleicht entscheidet sich der eine oder andere zu sagen, Mai, wenn ich tatsächlich jetzt so viel Energie zur Verfügung habe, dann ändere ich vielleicht mein Heizsystem auf eine umweltfreundlichere Variante. Damit kann man ja auch viele Dinge nach vorn treiben, die heutzutage ganz wichtig sind und auch nachahmenswert sind. Nur gestandene Strukturen, der Mensch hat immer Angst vor Veränderungen. Die Masse der Leute wird immer so lange etwas tun, bis es nicht mehr geht. Und es gibt nur eine ganz geringe Anzahl von Menschen, und da glaube ich, zähle ich uns mit dazu und die Zuhörer zu dieser Sendung gewiss auch, die so dieser Early Minority angehören, die Lust auf Veränderung haben, die merken, so kann es nicht mehr lange weitergehen. Wir brauchen einen Punkt, wo wir uns nicht neu erfinden, aber zumindest wo wir merken, dass wir ein Stück weit Freiheit wieder zurückerlangen. Und Eine eigene Energieerzeugung im eigenen Haus ist für mich und bestimmt auch für ganz viele andere ein sehr freiheitlicher Gedanke. Also ein Gedanke, der mich das Gefühl von Freiheit erspüren lässt und der auch ein Stück weit unabhängiger auf andere Gedankenmuster dann abfärben wird. Also wir werden dadurch, möge sich doch jeder, der zuhört, mal vorstellen, was passiert, wenn du in deinem Haus oder in deinem, wo du lebst, kann ja auch eine Wohnung sein, einfach immer genügend Energie zur Verfügung hättest. Was würdest du verändern in deinem Leben? Was würde das mit deinem Mindset machen, auch mit auf andere Bereiche hinbezogen? Ich denke, da kann jeder seine individuelle Antwort liefern und wir wollen gern die Speerspitze für so eine Veränderung sein, möchten das gern mit in die Welt hinaustragen und ich freue mich, dass das Ganze aus Österreich passieren darf, weil es doch verglichen mit Europa ein relativ kleines Land ist und wir hier noch ein bisschen mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben.
Wunderschön gesprochen. Ja, wir sind am Ende unserer Sendung noch die Webseite und da gibt es die Möglichkeit, sich bei dem Feldtest anzumelden, nehme ich an. Ne?
Genau, also sobald man die Webseite aufruft, kommt so ein Pop-up, wo natürlich Mitgliedschaften angeboten werden, auch die Warteliste, wer sowas später mal haben möchte, auszufüllen wäre. Haben sich übrigens mittlerweile schon über 125.000 Leute eingetragen. Mhm. Und die Teilnahme am Feldtest kann genauso, der Wunsch zur Teilnahme kann genauso erklärt werden. Die Unterseite auf unserer Webseite heißt /Neutrinovoltaik. Also man findet das im Bereich Energie sehr prominent verlinkt. Und dort sich mal ein bisschen reinklicken, durchlesen und vor allen Dingen Gedanken offen bleiben. Nicht so in den jetzigen Mustern. Das kann nicht sein, was nicht sein darf, sondern mal den Gedanke zulassen, dass wir die 96% unsichtbare Strahlung auch nutzen können, eben nicht nur die 4% sichtbaren Strahlungsanteile. Dass es dafür einen Wandler gibt, das ist geschehen.
Wunderschön. Ja, die Webseite lautet gaia-energy.org, also Gaia schreibt man mit G-A-I-A, so wie das, hast du gesagt, griechische Wort für
altgriechische
Wort für Erde, genau. Also gaia-energy.org und dann sogar /neutrinovoltaik. Da kann man auch direkt auf die Seite kommen. Ja, vielen Dank für deinen Beitrag und für deinen Einsatz, dass hier diese Technologie von einer Bottom-up-Ebene, sozusagen von unten nach oben, durch viele, viele Teilnehmer, die da sich einschreiben und mitmachen wollen und damit auch ein Interesse bekunden, dass das dann ermöglicht wird, dass das wirklich umgesetzt wird.
Mhm. Sehr schön. Wir wünschen es uns sehr und ich glaube, wir brauchen es auch alle. Wir sehen, dass viele Dinge nicht mehr richtig sind und wir in vielen zentralen Fesseln liegen und die eine oder andere können wir etwas lockern. Und ich denke, Energie ist eine der edelsten Ressourcen für die Zukunft. Dafür lohnt es sich zu kämpfen.
Wunderschönes Schlusswort. Der Song jetzt am Schluss, We Are The World, auch von dir ausgesucht.
Genau.
Genau. Dann genießen wir den. Ciao, bis bald, Roberto.
Ciao.
There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We could go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need.
We are the world. We are the children. We are the ones who make it brighter than day. So let's start giving. There's a choice we make. Better day, just you and me.
Radio Soul. The all-in-one solution for entertainment.
Radio Soul. Talk of Town. Menschen mit Botschaft.